Seelenarbeit im Sozialismus. Psychologie unter politischem Diktat und Justiz. Willkommen zu Seelenarbeit im Sozialismus. Entdecke mit uns die psychologischen Auswirkungen von politischem Diktat und Justiz im Sozialismus. Basierend auf fundierten Forschungsergebnissen, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Bereit für eine tiefgründige Reise durch die Geschichte der Psychologie? Dann geht es los.
Hallo und herzlich willkommen zur 5. Podcast-Folge. Dieses Mal mit dem Thema Operative Psychologie und die verschiedenen Verwertungsansätze der Psychologie in der DDR zu politischen Zwecken. Wir begrüßen heute wieder Susanne Guski-Leinwand bei uns und freuen uns, mehr zu erfahren zu diesem dunklen Thema aus der Psychologie in der DDR, und zwar die operative Psychologie. Und auch mir war es zu Beginn nicht unbedingt direkt ein Begriff. Was ist das, die operative Psychologie? Was verbirgt sich dahinter? Und deswegen ganz einfach zum Einstieg die Frage, was ist die operative Psychologie?
Ja, danke. Hallo, guten Tag. Herr Förster, ich freue mich auch, dass wir unsere Gespräche fortsetzen und wir damit auch weiter berichten können für die Öffentlichkeit, was in unserem Projekt Psychologie unter politischem Diktat und Justiz im Forschungsverbund Seelenarbeit im Sozialismus wir dazu aufdecken konnten bisher. Es gibt ja schon einige Quellen auch im Internet zur operativen Psychologie. Es gibt viele Aufarbeitungsthemen in dem Zusammenhang. Und die operative Psychologie, das muss ganz grundsätzlich vorweg gesagt werden, war keine zugängliche psychologische Fachdisziplin oder dergleichen. Sie war eine geheime Fachdisziplin, so kann man sagen, oder fachlich bezeichnete Disziplin als Psychologie. Sie trug den Zusatz operative Psychologie. Wir suchen im Moment noch nach dem genauen Moment, ab wann dieser Teil der Lehrinhalte so hieß. Aber es hieß so nur an einer geheimen Hochschule, und zwar an der juristischen Hochschule des Ministeriums für Staatssicherheit, der Stasi in Potsdam, wo auch keine Öffentlichkeit Zutritt hatte, also nur ausgewählte Bedienstete an dieser juristischen Hochschule weitergebildet wurden oder ausgebildet wurden in verschiedenen Inhalten. Und die operative Psychologie war ein Inhalt unter vielen. Sie nahm ungefähr 5% an Lehrinhalten über die Gesamtverteilung gelehrter Inhalte ein. Das weiß man inzwischen. Man weiß auch, dass rund 10.000 Stasi-MitarbeiterInnen irgendwie mit diesen Inhalten aus dieser operativen Psychologie auch in Kontakt gekommen sein müssen. Man hat noch keine Systematik dazu, also man hat noch nicht genau erhoben, wo gehen welche Kenntnisse hin oder gingen welche Kenntnisse hin. Ich muss in der Vergangenheit sprechen. In der Forschung sind wir immer so gegenwärtig, dass das sozusagen tagesaktuell erscheint. Das ist es natürlich nicht. Und das ist auch etwas, was wir so nicht erheben können. Also wir können im Moment noch nicht die Details erheben der jeweiligen Inhalte, die dann unterschiedlich vielleicht auch verwertet worden sind in unterschiedlichen Behörden. Aber wir wissen doch eine ganze Menge inzwischen über die operative Psychologie innerhalb der Stasi-Tätigkeiten. Also was man damit einerseits inhaltlich verfolgt hat in der juristischen Hochschule. Und es gibt einige Überlegungen, die ich heute zumindest schon mal nennen kann, wovon wir ausgehen, was das dann letztlich bewirken sollte bei Menschen, die der Stasi oder Bürgerinnen und Bürgern, die der Stasi als nicht linientreu erschienen oder sogar feindlich eingestellt.
Muss man das Ganze mehr als ein Fachthema an einer juristischen geheimen Hochschule verstehen oder an einem juristischen Fachgebiet an einer Hochschule? Oder hatte das auch praktische Auswirkungen? In welchem Verhältnis steht das zueinander? Mhm.
Wir haben noch keine genaue Untersuchung zu der genauen Auswirkung. Das wird wahrscheinlich auch nicht möglich sein. Dann müsste man wirklich jeden Aktenband durchschauen. Und wir wissen, es gibt ja auch vom Bundesarchiv oder unterstützt von verschiedenen Archiven auch diesen Podcast 111 Kilometer Akten. diese 111 Kilometer Akten haben eine unglaubliche Zahl an Einzelbänden. Das können wir nicht erheben und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt mal jemand erheben kann, wo sich in jeder Akte dann vielleicht sowas finden lässt. Aber wir können zumindest festhalten, dass es für Offiziere oder zumindest militärische Grade an dieser juristischen Hochschule dieses Fachgebiet gab. Und wenn man Unterlagen anschaut in den Stasi-Unterlagenarchiven des Bundesarchivs, früher war es ja die Behörde Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, abgekürzt BSTU. Manche Dokumente tragen auch diese Signatur noch, aber man muss diese Signatur jetzt sich denken als Bundesarchivsignatur für alle, die danach suchen. Da geht es darum, tatsächlich Inhalte zu vermitteln, die aus der akademischen Psychologie stammen. Rudimentär am Anfang ausgewählt wirken. Ich glaube nicht, dass das Zufallsauswahl war. Und ganz am Anfang, also in den 1960er Jahren, steht auch auf diesen Dokumenten oder auf dieser, wir würden ja sagen, grauer Literatur, also es sind Manuskripte oder Hefte, die immer VS als Abkürzung für Verschlusssache oder GVS für geheime Verschlusssache tragen, dass in dieser grauen Literatur sich, ja, doch Dinge auch aus der Psychologie befinden, aber am Anfang auch fachfremde Inhalte präsentiert werden, als ganz viel über das tschechistische Geheimdienstwesen beziehungsweise über den tschechistischen Kampf. Und die Tscheka, das war die sowjetische Geheimpolizei. Und das hat man ganz am Anfang, glaube ich, noch stark geheimdienstlich genutzt, also das Wissen aus der sogenannten Tscheka. Und deswegen hat man vielleicht auch Unterlagen getarnt mit dem Begriff Psychologie, weil sich wirklich in diesen Heften, die diesen Titel tragen und dann also nur in Anführungsstrichen Inhalte über das tschechistische Geheimdienstwissen präsentieren oder Einstellungen, Haltungen der Tscheka transportieren, das hat nichts mit Psychologie zu tun. Also das kann höchstens eine Orientierungsbasis gewesen sein, was Haltungen und Einstellungen angeht, aber auch nicht mit psychologischer Terminologie verklausuliert oder dergleichen.
Worum ging es bei diesen Inhalten dann im Einzelnen? Also wenn man jetzt sagen würde, man hätte so ein...
Es ging im Grunde um eine, ich sag mal, wir würden vielleicht sagen, soldatische Haltung oder eine Haltung, die das Vaterland oder da in dem Zusammenhang die DDR, die Verbindungen auch zu der Sowjetunion in den Vordergrund stellten und im Grunde einfach diese ja, Feindbildorientierung transportierten und den Stolz natürlich auch, also worauf man sich, auf welche Leitbilder man sich konzentriert oder auf welche Persönlichkeiten und sowas. Also um so etwas geht es. Also es ging nicht tatsächlich um psychologische Inhalte.
Was ist mit, also das wäre mir jetzt als erstes eingefallen, Verhörmethoden, Methoden um Informationen zu bekommen, Geheimdienstmethoden, die irgendwie psychologische Tricks nutzen. Mhm. Wurde sowas auch gelehrt oder?
Das kommt erst später. Also solche Ansätze kommen erst später. Es wird am Anfang in dieser juristischen Hochschule unter Psychologie auch dann tatsächlich gelehrt, was wir aus der allgemeinen Psychologie an Wissen bereitstellen oder im Verlauf des 20. Jahrhunderts erforscht haben. Also Wahrnehmungsprozesse, Denkprozesse, psychophysiologische Prozesse, also ein Grundlagenwissen, was ein theoretisches Grundlagenwissen ist, was wir ja gemeinhin nicht sofort als Psychologen zur Anwendung bringen, sondern das ist etwas, was wir brauchen im Sinne unseres akademischen Gründers der Psychologie, Wilhelm Wundt, zu verstehen, wie lauten die psychischen Gesetzmäßigkeiten, also was passiert im Menschen, wie entsteht Bewusstsein und dergleichen. Aber das würden wir ja nicht zur Anwendung bringen im Sinne von interventionalem Anwendungswissen, so in dieser Weise, wenn wir im politischen Kontext denken. Und das war aber tatsächlich bei der Stasi wohl offenbar der Hintergrund, also sich dieser Grundlagen zu bedienen, um sie auf spezifische, politisch interessante oder politisch bedeutsame Aspekte dann anzuwenden.
An der Stelle ist ja auch nochmal spannend zu schauen, wie sind die Bezüge zu den anderen Anwendungsfeldern der Psychologie. Eben habe ich ein bisschen gezögert, als Sie sagten, naja, die Psychologie kommt nicht zur Anwendung. Na klar, bei der klinischen Psychologie ist ja die Intervention oder dass man versucht, Heilung zu bewirken, ein klares Ziel. Aber jetzt natürlich nicht im politischen. Mhm, wie sind denn die Verhältnisse zur Psychologie im politischen Raum, zur akademischen Psychologie, mhm. in einer der vorherigen Folgen gesprochen haben, und auch zur klinischen Psychologie?
Also das, was wir bis jetzt gesehen haben in den Manualen oder in diesen Heften aus der juristischen Hochschule, da können wir sehen, dass wirklich Grundlagen vermittelt werden. Also es werden keine Anwendungskontexte direkt benannt. Es wird wirklich Grundlagenwissen, wahrscheinlich sogar aus akademisch-psychologischen Fachbüchern, wiedergegeben. Zwar nicht in korrekter Zitierweise oder in Zitaten, dass man direkt sehen könnte, wo die Quelle ist. Also es ist auch nicht immer ein Literaturverzeichnis angegeben. Das entwickelt sich auch über die Jahrzehnte. Also der Lehrstuhl für operative Psychologie wird erst 1965 als solcher gegründet oder institutionalisiert. Davor gibt es das Fach. Und das, was wir an Bezügen gesehen haben, ist jetzt kein direkter Verlauf, dass wir sagen können, es gab ein bestimmtes Institut an einer Universität, was direkt geliefert hat an die juristische Hochschule oder umgekehrt die juristische Hochschule da unter bestimmten Psychologen einen erkennbaren, also heute in den Akten erkennbaren Kontakt gepflegt hat. Soweit sind wir nicht. Es kann aber auch sein, dass sich das auch wegen der Legendenbildung, Versionsbildung mit verschiedenen Decknamen auch nicht so leicht einem präsentiert. Also man muss auch, wenn man solche Suchen macht, müsste man dann die Decknamen kennen. Das ist ein Glücksfall, wenn man das dann in solchen Situationen auftut, wobei wir auch in den Manualen, also die graue Literatur, die wir jetzt ja da an der Stelle untersuchen, sowieso keine Namen finden. Wir finden Autorennamen von einem Oberst oder auch von verschiedenen Offizieren, die diese Autorenschaften dann angeben, aber auch diese sind zum Teil unter diesem Namen nicht zu recherchieren. Es ist sehr schwierig, da dann auch den Werdegang dieser Autoren untersuchen zu können. Es waren überwiegend übrigens auch Männer. Es wurden zwar auch Frauen geschult an dieser juristischen Hochschule, aber in der deutlichen Unterzahl. Also genaue Zahlen kann ich leider jetzt nicht präsentieren, aber das ist schon augenfällig, dass es ja da auch ein Genderphänomen gab.
Also bisher höre ich nicht so richtig raus, oder vielleicht erwarte ich das so ein bisschen, dass es etwas Verwerfliches gibt oder dass man sagt, da gibt es eine Grenzüberschreitung. Mhm. Also bisher klingt das für mich wie durchaus einfach eine Lehre, die weitergegeben wird, die zur Anwendung gebracht wird, wo man auch erwarten würde, dass, sage ich mal, andere Geheimdienste natürlich auf psychologische Inhalte zurückgreifen. Aber gibt es da, vielleicht kann man das nochmal herausarbeiten, Grenzüberschreitung oder Instrumentalisierung oder wo man sagt, da gibt es die Unterschiede, was zum Beispiel die DDR anders gemacht hat als die Bundesrepublik oder wie es in anderen Geheimdiensten aussehen würde.
Das ist schön, dass Sie das so widerspiegeln, weil ich glaube, das ist genau auch der Grund, warum ich heute hier bei Ihnen bin und warum es so wichtig ist, darüber auch aufzuklären. Denn auch wenn man O-Töne, also Originaltöne, auch von Stasi-Vorträgen aus der juristischen Hochschule im Internet anhört, die gibt es auch. Stasi-Mediathek bietet da auch O-Töne an und das ist auch hilfreich, da mal reingehört zu haben. Dann entsteht tatsächlich ein Eindruck, dass das, doch nicht so dolle war und fachlich doch auch nicht so präzise und eher so eine, wir würden sagen, Populärpsychologie vielleicht oder Vulgärpsychologie sogar, ob das denn wirklich so schlimm gewesen sein könnte. Und das ist das Interessante, dass wir da jetzt noch weiter auch in die Inhalte reingehen müssen, aber dass wir schon verschiedene Dinge gefunden haben, dass manches, was wir und auch die akademischen Psychologinnen und Psychologen in der DDR übrigens zugrunde gelegt haben für eine seriöse wissenschaftliche Arbeitsweise oder auch Anwendungsweise, dass diese Dinge zum Teil weggelassen wurden. Also man hat sich tatsächlich, ich habe ja eingangs diesen Begriff des Rudimentären verwendet, man hat sich tatsächlich Inhalte rausgepickt, die dann nützlich waren, um zu verstehen, wie salopp gesagt tickt der Mensch. Und was kann man damit dann machen? Oder wie kann man das auch auf einer sehr einfachen Weise dann, Menschen, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen des MFS für unterschiedliche Belange vermitteln, dass die das sozusagen ohne Fachkenntnis groß anwenden könnten? Und an der Stelle wird es dann interessant, wenn man schaut, was waren denn die auch zuerst vermittelten Grundlagen aus der Psychologie innerhalb dieser operativen Psychologie oder psychologischen Vorlesungen? Es handelte sich also an der juristischen Hochschule, soweit wir wissen, um reine Vorlesungen und Seminare. Also wir haben bis jetzt keine Tutorien gefunden, also wo wir sagen, da ist auch Anwendung geübt worden. Das wäre sicherlich ein Forschungsdesiderat auch an der Stelle. Aber das, was an Inhalten vermittelt wurde, beginnt recht früh tatsächlich eben mit diesen Grundlagen der psychophysiologischen Prozesse, des Wissens über Wahrnehmungspsychologie. Und wenn wir dann mal vergleichen, dass wir Berichte haben oder aus den Akten ja auch diese operativen Vorgänge kennen, wo die Stasi in Wohnungen eingedrungen ist, wo die Stasi in den Wohnungen subtile kleine Veränderungen vollzogen hat, Handtücher umgehängt hat, Zucker verschüttet hat, einen Zuckertopf woanders hingestellt hat, als er vorher stand und die Menschen dann abends von der Arbeit nach Hause kamen und dachten, hä? Seltsam, das habe ich doch noch nie dahingestellt, wie kommt das denn dahin? Dann solche Irritationen zunächst mal da waren, die beim ersten Mal vielleicht, naja, ach, muss ich heute Morgen vielleicht nicht ganz wach gewesen sein, so erstmal für sich selbst harmlos konnotiert wurden. Diese Dinge sich dann aber häuften und die Stasi ja unterschiedlichste, ich sag mal, Kanäle auch belegt hat, also Wahrnehmungskanäle belegt hat, um in irgendeiner Form wahrnehmbar zu werden und auch diese Beobachtung manchmal sogar spürbar werden zu lassen für die Betroffenen. Dann sieht man an der Stelle, dass dieses Wissen über Wahrnehmungspsychologie dann auf einem Niveau einer Anwendung gefunden hat, die natürlich menschenverachtend waren und grenzüberschreitend ohnegleichen und da tatsächlich dann angesetzt wurde, um die Wahrnehmung des einzelnen Menschen oder der Familie, des Ehepaars, was auch immer, an der Stelle massiv zu erschüttern oder zumindest massiv in eine Richtung zu lenken, die dann in einen Zweifel mündet, also in das Zweifeln an der eigenen Wahrnehmung.
Wie weit lässt sich denn die Brücke schlagen zwischen den Inhalten, die an der Hochschule gelehrt wurden, hin zu tatsächlich den Operationen, die durchgeführt wurden? Mhm. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass das gar nicht auf Basis dieser Inhalte passiert ist, sondern dass man einfach, sag ich mal, intuitiv gesagt hat, ja, keine Ahnung, wir verwirren die Menschen oder wir irritieren sie, ohne das jetzt auf diese Grundlage direkt zu stellen oder dass es da einen Bezug gibt.
Ja.
Kann man diesen Bezug sehen?
Ja, den Bezug sieht man nicht in den Manualen, die diesen Titel operative Psychologie tragen. Das ist das Interessante und deswegen muss man auch mehr lesen als nur diese Manuale oder das, was man im Internet bis jetzt auch digitalisiert findet. Es gibt mehrere Akten, die sich mit Zersetzung beschäftigen, also die auch tatsächlich beschreiben, was Zersetzung ist, also Akten gemeint jetzt auch als Manuale aus der juristischen Hochschule. Da habe ich letztens im Stasi-Unterlagenarchiv in Erfurt noch eine Unterlage vorgelegt bekommen, wo tatsächlich sehr deutlich beschrieben war, dass Zersetzung die psychische Wirksamkeit darstellt. Also die psychische Wirksamkeit insofern, dass Menschen in ihrem Selbstvertrauen erschüttert werden müssen, beziehungsweise Selbstvertrauen zerstört werden muss. Und an der Stelle sind wir dann auch bei der Grenzüberschreitung, dass man sich fragt, wo ist da der Mechanismus? Ich sprach ja gerade davon, dass die Wahrnehmung erschüttert wurde oder man an der eigenen Wahrnehmung begann zu zweifeln, wenn man unter diesem Stasi-Zugriff war. Das heißt, wenn die Stasi in die Wohnung ging, war es schon ein sogenannter operativer Vorgang. Das wusste man nicht als Bürgerin der DDR oder als Bürger, sondern das war einfach, lässt sich jetzt heute in den Akten so ablesen. Und wenn die Wahrnehmung schon erschüttert war, dann geht es sehr schnell in die Richtung, dass der Mensch beginnt, an sich selbst zu zweifeln. Also an der Frage ankommt, bin ich denn jetzt noch ganz normal? Ja, also alle anderen sagen, ach Quatsch, mein Gott, ja, mach dir keine Sorgen. Dann hast halt vergessen, den Zucker abzuwischen, ja. Aber das Problem war, dass man mit diesen Wahrnehmungsphänomenen auch in dem eigenen sozialen Rahmen dann nicht ernst genommen wurde. Weil das so, ich sag mal, so trivial war, dass keiner in Zusammenhang gestellt hat, dann hast du halt die Handtücher falsch rumgehängt, jetzt reg dich doch nicht auf, ja. Also etwas, was man auch im sozialen Gefüge kaum vermitteln konnte, an welcher Stelle es eine berechtigte Bezweiflung gab, dass das, was man da sieht, das ist, was man zuletzt hinterlassen hat.
Kann man sagen, wie umfangreich das war? Waren das eher so einzelne Maßnahmen bei ganz speziellen Zielen oder hatte das wirklich eine Breite erreicht, dass das an vielen Stellen eingesetzt wurde? Und wer war am ehesten davon betroffen?
Wir wissen die absolute Zahl leider immer noch nicht. Und das ist auch genau das Problem der Betroffenen oder man muss eigentlich sagen der Opfer dieses Systems, dieser SED-Diktatur. Wir wissen bis heute nicht, wie viele tatsächliche operative Vorgänge es gab, weil ganz viele Unterlagen auch noch nicht zusammengebracht wurden. Das heißt auch diejenigen, die jetzt schon wissen, es gibt über sie eine Akte, es ist Material da. Das heißt, das ist noch lange nicht das vollständige Material. Es kann immer noch in anderen Akten zusätzliches auftauchen. Es gibt auch vieles an geschreddertem Material nach wie vor. Ich weiß gar nicht, es ist eine immense Zahl an geschredderten Säcken, also Säcken mit geschreddertem Material, wo wir auch noch davon ausgehen, dass da doch die noch interessanteren Inhalte drin sind als in diesen Manualen dieser grauen Literatur, operative Psychologie. Und ich glaube, diese Grundwirkung, die da beabsichtigt wurde, also zurückkommt auf diese Akte, von der ich jetzt eingangs sprach, ganz gezielt für die Stasi das Thema zu formulieren, es muss das Selbstvertrauen von Personen dann erschüttert werden, die als feindlich, als ideologisch nicht auf Linie angesehen wurden vom DDR-Staat, dass man da sieht, das ist eine Zielsetzung, die ja tatsächlich verbrieft ist. Also das war ein Lehrdokument auch und da sollte tatsächlich unter Anleitung und da hat dann die Zersetzungsrichtlinie, also diese Richtlinie 176 unter Mielke tatsächlich ja auch konkrete Anhaltspunkte gegeben. Also da haben wir eine Anwendungsrichtlinie, die aber nicht konkret Bezug nimmt auf die operative Psychologie. Also die taucht auch vom Namen her nicht auf in dieser Richtlinie. Zersetzung bleibt etwas, was ein Handlungsinstrumentarium ist oder ein zentrales Instrument der operativen Vorgänge darstellt. Und Zersetzung wurde sowohl im, ich sag mal, Alltag angewendet, als auch in politischer Haft. Also es war universell verwendbar.
Wie sieht der Methodenkatalog der operativen Psychologie über die Zersetzung hinaus aus? Also gibt es da noch weitere Methoden?
Wir haben noch keine methodischen Abhandlungen in der Weise gefunden, weil wir nach heutigem Forschungsstand nur wissen, dass die Inhalte gelehrt wurden. Unter operativer Psychologie wirklich Grundlagen, die dann in den Folgejahren, Jahrzehnten nach 1965 sich auch in Richtung Persönlichkeitspsychologie intensivierten und Sozialpsychologie intensivierten. Es gibt einen Film, der auch auf der Website der Bundeszentrale für politische Bildung anzusehen ist. Der trägt den Titel Der schwarze Kasten, ein Film von Tamara Trampe und Jochen Feind, 1992 veröffentlicht worden. Und in diesem Film stellt sich ein Oberst Gierke, Jochen Gierke, Dr. Jochen Gierke vor, der als Dozent an dieser juristischen Hochschule gelehrt hat, aber man muss sagen, eben in den 1980er Jahren gelehrt hat und der darstellt, mit welchen Methoden er auch diese operative Psychologie dann ja nachvollziehbar gemacht hat. Und da kommen wir in die Methode des Soziogramms. Da kann ich dann gleich nochmal ein bisschen ausführlicher was zu sagen.
Ja, das ist doch ein spannender Einstieg dann ins Soziogramm direkt.
Ja, das Soziogramm ist eigentlich etwas, was aus der Gruppendynamik heraus auch entstanden ist oder im Zusammenhang mit ganz früh dem Stegreiftheater nach Moreno. Und es hatte eigentlich den Zweck oder hat auch heute immer noch den Zweck in der Psychologie, dass es Beziehungsstrukturen aufzeigt, um Verständigungsmöglichkeiten zu überlegen zwischen Menschen, also im konstruktiven Sinne gedacht. Ein Soziogramm ist eine abstrakte Darstellung von Personen in ihren Beziehungen zueinander. Man kann mit unterschiedlichen Verbindungslinien oder Pfeilen darstellen, zu wem man eine positive Beziehung hat oder wer zu jemandem eine positive Beziehung hat, welche Beziehungen ambivalent sind oder sehr einseitig erlebt werden und welche Beziehungen ja konfliktär behaftet sind. Und das ist das Interessante, also dieser Oberst Gierke zeigt in diesem Film auf Basis einer Folie, die auf einem Overhead-Projektor, so hat man ja damals doziert in Seminaren, da hatte man noch keinen Laptop und keinen Beamer und da ist das anders gegangen. Da zeichnet er auf, wie man die Beziehungsstruktur von Personen erfassen kann, die für die Stasi interessant sind, also interessant im Sinne von verfolgungswürdig und wie man dann auch in dieses Beziehungsgefüge eingreifen kann. Und das ist genau der Unterschied zur akademischen Psychologie oder Sozialpsychologie, Gruppenpsychologie, Gruppendynamik an der Stelle. Es war nicht gemeint, eingreifen im Sinne von zerstören. Ja, wenn wir also in der Psychologie mit Soziogrammen oder man in der Psychologie mit Soziogrammen gearbeitet hat, war es die Frage, wie kann man da auch Schwierigkeiten erfassbar machen für das Individuum? Konflikte benennbar machen erstmal, ja, eine Arbeitsplattform finden, über die man das auch mal grafisch darstellen kann und sich dann auch fragen, was sind die Themen, die schwierig sind und welche Themen könnte man auch noch mal reflektieren, warum sie auch für die andere Person schwierig sind und wie kann man dann auch vielleicht zu Lösungen kommen oder in den Austausch, in den Dialog kommen. So wurde das Soziogramm bei der operativen Psychologie oder an der juristischen Hochschule nicht aufgefasst. Es wurde aufgefasst als ein Instrument zur Kontrolle, also zur Erfassung von Strukturen erst einmal, von sozialen Strukturen, dann auch von Kontrolle, also wo, bei wem dieser Personen in dem sozialen Gefüge kann man sich am besten, man muss fast sagen parasitär als Stasi niederlassen oder anbinden und welche Strukturen kann man von da aus am besten zerstören beziehungsweise auflösen. Und beim Stichwort Auflösen sind wir dann auch bei der Zersetzung. Zersetzung ist ja ein biologisch-organischer Begriff und heißt an der Stelle tatsächlich bis hin nivellieren. Also Bindungen, Beziehungen, Bindungen auflösen, die wir in der Psychologie so nicht befugt sind aufzulösen. Wir sind ja von der Bindungspsychologie, von der Bindungsforschung her ganz sicher darin, dass der Mensch gesundet oder daran wächst, je sicherer die Bindungen untereinander sind, das heißt auch je klarer, je vertrauensvoller. Und an der Stelle setzte die Stasi tatsächlich an und auch ein, Vertrauensbeziehungen zu sich herzustellen, also zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stasi, Vertrautheit herzustellen, die ausdrücklich nur einseitig sein durfte. Also die musste auf Seiten der beobachteten oder vorgangsvermerkten Person evoziert werden, hervorgerufen werden. Diese Person sollte sich der Stasi komplett anvertrauen, was auch ganz oft gelungen ist über bestimmte Vernehmungspraktiken. Aber es durfte nicht sein, dass der verhörende Offizier oder die verhörende Offizierin Vertrauen zu dieser Person fasste. Es musste also deutlich geschult werden in die Richtung, selber als Stasi-Mitarbeiterin misstrauisch zu bleiben, bis ins letzte Empfinden rein. Und selbst wenn es noch so plausibel klang, noch so klar präsentiert wurde, noch so offen dargelegt wurde, es wurde niemals zum Vorteil dieser Person genutzt, um dieser Person die Intimität zurückzugeben, die Einstellung, die sie gewonnen hat, in ihrer Persönlichkeit auch gefestigt zu werden, sondern es wurde weiterverwendet, um diese Person ja komplett zu destabilisieren. Und das war das letztendliche Ziel von Zersetzung, ja, diese Persönlichkeit möglichst in ihren Grundfesten aufzulösen, wenn man das mal auch biologisch-organisch mit diesem Auflösungsbegriff benennt. Denn das ist das, was tatsächlich passiert, wenn wir das bei biologischen Prozessen uns anschauen. Da wird Material oder etwas, was in irgendeiner Form materiell fassbar ist, wird durch Prozesse aufgelöst. Da bleibt nichts mehr.
Also mich macht das ziemlich betroffen, muss ich sagen, weil das wirklich so die Integrität des Menschen betrifft. Man denkt vielleicht an Menschenrechte und wie da quasi ja das komplett in eine ganz andere Richtung gedreht wird, instrumentalisiert wird.
Ja.
Und wenn man vielleicht denkt, die Gedanken sind frei, dann merkt man, nein, die können manipuliert werden.
Ja, ganz genau.
Und wurden manipuliert quasi im Dunklen, verborgenen, geheim, ohne dass man es direkt merkte. Vielleicht auch nochmal zu den Beziehungen, die da im Hintergrund aufgebaut wurden. War das dann den Personen, zu denen Vertrauen aufgebaut wurde durch Stasi-Mitarbeiter, war denen klar, dass das Stasi-Mitarbeiter sind? Oder ist das auch im Geheimen passiert, dass da einfach quasi Beziehungen aufgebaut wurden und das auch im Geheimen passierte?
Also Beobachtungen fanden meistens im Geheimen statt, beziehungsweise interaktive Einflüsse zunächst mal im sozialen Gefüge. Das war für die meisten nicht erkennbar, wer sie da auch aus dem eigenen Freundeskreis beschattet hat. Die Stasi hat also angeworben, hat Menschen aus dem sozialen Gefüge für sich gewonnen, aus dem sozialen Umfeld. Und
war das denn zum Beispiel durch Geld und klar so, du arbeitest jetzt für die Stasi, oder war das eher so manipulativ, ach verrat doch mal und lass uns doch mal freundlich reden über den und den?
Es war meistens ein, ich sag mal, irgendeine Motivlage war bei der Person, die dann gewonnen wurde, vorhanden. Das lässt sich nicht vereinheitlichen, weil das sehr individuell war. Das konnte darum gehen, dass man selber beruflich sich verändern wollte oder vielleicht eine andere Wohnung haben wollte oder das Kind gerne studieren wollte. Das war sehr unterschiedlich. Geldliche Zulagen gab es, glaube ich, hin und wieder auch. Aber das sind viele, viele Möglichkeiten gewesen, sehr unterschiedliche Facetten. Und das, was Sie gerade richtig gesagt haben, das Thema, die Gedanken sind frei, das ist ja auch das Thema Bildung. Ja, also wenn wir frei denken können und dürfen, dann bilden wir uns an Inhalten, die wir uns wählen dürfen, die wir frei wählen dürfen, nach unseren Interessenslagen, nach unseren Bedürfnissen auch. Und das wurde zeitgleich zur Installation dieses Lehrstuhls für operative Psychologie 1965, wurde ja das Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem installiert. Das heißt, in den Zusammenhängen, wo Bildung in Anführungsstrichen frei in Anführungsstrichen, wirklich in Anführungsstrichen frei war, wurde ganz stark auf eine Persönlichkeitsnorm hin gebildet oder erzogen, die sozialistische Persönlichkeit. Und das betraf dann eher die jüngeren Generationen oder die, die noch im institutionalisierten Bildungsprozess sich befanden. Diejenigen, die schon etwas älter dann auch waren, also nicht mehr in schulischen oder Weiterbildungskontexten waren oder nicht direkt, sage ich jetzt mal, über diese gesetzlichen Grundlagen oder Verordnungen erreicht werden konnten, könnten möglicherweise dann über solche Zersetzungsvorgänge erreicht worden sein. Also oder zumindest aus Sicht der Stasi sollten erreicht werden. So müsste ich es vielleicht dann sagen, ja. Zumindest ist das für mich eine ganz wichtige Arbeitshypothese, zu schauen, gibt es da eine Parallelität in diesem Jahr 1965? Und ich sehe da durchaus eine Parallelität. Also da, wo man nicht mehr offener in Bildungshorizonte und auch Überzeugungs- und Einstellungshorizonte eingreifen kann durch das Bildungssystem, da muss man einen anderen Mechanismus anwenden. Also muss in Anführungsstrichen bitte auch, ja, also immer aus Sicht der Stasi gesprochen. Und das ist das, was mich da doch sehr erschüttert, wie im Grunde sich da über diese Lehren der operativen Psychologie ein Grundlagenwissen verbreitet, was dann ja so als Hinterkopforientierung zu Zersetzungshandeln befähigt, muss man fast sagen, ja.
Wie gelangten denn die Stasi-Offiziere zu ihrem Wissen? Also welche Quellen haben Sie oder gab es außer der Hochschule noch weitere Orte,
es gab
Orte,
verschiedene
wo Sie
Formen des Studiums
unterrichtet wurden?
Ja, es gab etwas, was wir heute Präsenzstudium nennen würden. Es gab auch ein Fernstudium dazu. Es gab verschiedene Vorträge auch zu Aspekten, die ein Offizier oder mehrere Offiziere im Zusammenhang mit der operativen Psychologie beschäftigten. Also wenn man da in der Stasi-Mediathek auch mal hört, die politische Psychologie, die in der Bundesrepublik Deutschland bei der damaligen Bundeszentrale für Heimatdienst angesiedelt war, wie bedrohlich das für die Stasi wirkte und wie die Stasi diese Entwicklung dieser politischen Psychologie auch als eine politisch-ideologische Diversion gegen die DDR auslegte, sieht man, dass das im Grunde in verschiedenen Formen und Kreisen dann auch vermittelt wurde, wie man mit Psychologie bzw. Psychologie aus der BRD umzugehen hat. Und insofern muss man fast sagen, also dieses Vermitteln psychologischer Inhalte oder das Sprechen über psychologische Inhalte aus den Kreisen der Stasi heraus wird mit den Jahrzehnten immer breiter oder inhaltlich genannt, könnte man auch sagen, immer inflationärer. Also wir können gar nicht sagen, wie viele Anlässe tatsächlich bestanden haben, in denen auf irgendwelchen Tagungen, Parteitagen, ja gut, die Parteitage sind noch dokumentiert, da ist nicht so viel direkt nachweisbar, aber an wie vielen Treffen oder Abenden, na, es gab ja auch Vortragsabende, psychologische Inhalte in irgendeiner Form zum Thema wurden. Also das wäre auch ein Forschungsdesiderat, dass man da nochmal wirklich alles anhört, was an auch Tonbändern überliefert ist. Das ist eine ganze Menge, aber schwierig. Das können wir in unserem Projekt nicht leisten oder war damals auch nicht Zielsetzung bei der Beantragung.
Müsste man hart sagen, die Politik darf nicht psychologische Methoden anwenden oder ist das zu weit gegriffen? Und wo würde man dann auch wieder die Grenze setzen? Also wie weit darf ein Staat gehen und was darf er nicht gehen? Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass man durchaus psychologische Anwendungsfelder findet, um gute Inhalte zu vermitteln, um Bürger zu überzeugen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, Anführungszeichen, was auch immer die sind. In der Politik wird das ja natürlich verhandelt, was die richtige Entscheidung ist.
Das ist ja so ein Beispiel bei der politischen Psychologie. Wenn wir sehen, wie die konzipiert worden ist hier in der Bundesrepublik, hatte sie das Ziel, ich sag mal, so ein demokratisches Bewusstsein zu fördern nach der Nazizeit. Und demokratisches Bewusstsein heißt, ich lasse die Person frei, in welche Richtung sie sich dann entscheidet, politisch zu wählen, beziehungsweise sich auch sozial aufzustellen, welchen gesellschaftlichen Beitrag sie leistet oder nicht, welchen Beruf sie wählt oder nicht. Das wird nicht gesteuert, welchen Beruf sie, ich, wer auch immer einnehmen muss. Und das war in der DDR anders. In der DDR wurde nach 5-Jahresplänen genau festgelegt, welche Bereiche haben sich wie zu entwickeln. Dann war auch klar, wer darf welchen Beruf ergreifen und wer nicht letztlich. Man konnte sich bewerben, auch für Studienplätze in Psychologie bewerben. Die waren in den 1960er bis 70er Jahren noch recht rar und dann wuchsen die auch stärker an. Aber es war schon eine sehr stark gesteuerte Politik. Und da, wo im Grunde, ich sag mal, psychologisches Wissen genutzt wird, um Menschen zu manipulieren, also im Sinne ihrer freiheitlichen Entscheidung einzuschränken. Und das heißt auch in Richtung ihrer Persönlichkeitsentwicklung einzuschränken, ja. Mit dem Beispiel Entwicklung auf eine sozialistische Persönlichkeit hin. Dann, ja, verstößt die Psychologie gegen ihre eigentlich sehr offene eigene Forschungskonzeption. Wir sind die Disziplin, die sich mit dem Verhalten und Erleben des Menschen beschäftigt und nicht mit der Manipulierbarkeit in eine politische Richtung hin. Und das aber war das Ziel letztlich der operativen Psychologie, diese Entwicklung in eine bestimmte politische Richtung hin, ja, flankierend zu unterstützen, beziehungsweise Menschen auf einem sehr niedrigen Niveau mit psychologischem Wissen zu befähigen, daraus dann mehr beziehungsweise etwas anderes zu machen.
Welche Verantwortung haben denn Psychologinnen und Psychologen in der DDR, beziehungsweise auch vorherige Psychologen, die vielleicht sagen, ja gut, ich habe geforscht, ich habe auf Basis des Wissens, des bestehenden Wissens vielleicht Inhalte mir erdacht, Theorien erdacht, aber wie sie angewandt werden, das ist ja nicht mehr meine Verantwortung. Also wie ist da das Verhältnis?
Ja, ich fand interessant, wir haben noch nicht abschließend, aber wir haben zur Vernehmungspsychologie oder zu Grundsätzen der Vernehmung Literatur, die offiziell erschienen ist in der DDR, verschiedene Publikationen gesichtet, in denen deutlich auch hingewiesen wird, dass menschenrechtliche Grenzen nicht überschritten werden dürfen in Vernehmungen. Also das kommt in einer Schrift zur forensischen Psychologie, Kriminalistik ganz deutlich zum Ausdruck. Das ist auf Seiten also der akademischen Psychologie tatsächlich formuliert worden, also professionell formuliert worden. Dass die Stasi das offenbar rausgeschnitten hat oder nicht als beachtungswürdig erkannt hat, ist dann das, was sie daraus gemacht hat. Das heißt, eigentlich dürfte dieser Begriff Psychologie im Zusammenhang mit operativer Psychologie streng genommen gar nicht verwendet werden, weil es keine Psychologie in der Weise wirklich abbildet, wie sie auch in der DDR bestanden hat. Das muss man wirklich auch sagen, da hat es diese akademischen, ernsthaften wissenschaftlichen Bemühungen gegeben, wissend, man ist in einem sozialistischen System, wissend, dass man zu den politisch-gesellschaftlichen Zielsetzungen auf allen Ebenen beiträgt. Aber wir haben keinen Forschungsauftrag aus Richtung der Stasi in ein Institut hin bis jetzt finden können. Also das war am Anfang so eine Hypothese, dass ich glaubte, danach müssten wir spezifisch suchen und könnten wir spezifisch das auch nachweisen. Das ist uns bis jetzt nicht gelungen, aber wir haben auch nicht alles bis jetzt gesehen, was in Universitätsarchiven ist, beziehungsweise sich vielleicht in einzelnen Personalakten befindet, in die wir auch nur ganz selten Einblick nehmen können, wo einfach auch Personen, Persönlichkeitsrechte das auch mit guten Gründen verhindern. Also ich gehe davon aus, dass es möglicherweise auch einzelne, auch Fachpersonen, Persönlichkeiten gegeben haben könnte, die wissentlich beigetragen haben. Aber wir haben das auf jeden Fall in der Breite und in den Dingen, die wir publiziert gefunden haben, aus dem Kreis der akademischen Psychologie so bis jetzt nicht finden können. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, auch nochmal zu betonen, dass ganz, ganz wichtige Kontakte auch von Psychologinnen und Psychologen aus der DDR, aus der Lehre und Forschung dort, auch aus der Praxis bestanden zu Kolleginnen und Kollegen hier in der Bundesrepublik, man auch manchmal erschwert unter Ausreisebedingungen oder Teilnahmebedingungen für eine, also teilweise Ausreise zu einem Kongress oder einer Tagung in der Bundesrepublik, dann auch diese Kontakte pflegen konnte, aber zunehmend dann auch beschattet. Also auch wenn die Kolleginnen und Kollegen aus der DDR hier zu Kongressen oder Tagungen waren, dann mussten sie davon ausgehen oder konnten das annehmen oder vielleicht auch bemerken, dass sie da auch beobachtet und überwacht wurden.
Versuchen wir nochmal in Richtung Ende die Brücke in die Gegenwart zu schlagen. Zum einen frage ich mich, diese ganzen Zersetzungsmaßnahmen, die irgendwo unsichtbar passiert sind, was macht das mit den Menschen, die dann, weiß nicht, nach der Wende eventuell in die Akten gucken, eventuell gar nicht wissen, was passiert ist? Gibt es dazu und auch wie gehen Psychologinnen und Psychologen heute damit um, wenn ich jetzt vorstelle, in der klinischen Psychologie oder ganz normal in der Psychotherapie, da gibt es ja bestimmt viele Fragen aufzuarbeiten, die Bürgerinnen der DDR bestimmt noch heute viel Leid mit sich tragen.
Das ist genau das Problem, dass wir da aus unserer eigenen Disziplin noch keine abschließenden geeigneten Beratungskonzepte oder Therapiekonzepte zur Verfügung stellen können. Und das ist wirklich dramatisch, denn wir sind jetzt über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Das ist auch vor allen Dingen vor dem Hintergrund tragisch, dass wir schon seit Anfang der 1990er Jahre wissen, dass es sowas gegeben hat. Ja, also Jürgen Fuchs, Klaus Behnke waren die Ersten, die darüber ganz deutlich in die Öffentlichkeit gingen. Und Jürgen Fuchs war ja Psychologe, der selber massiver Zersetzung erlegen war, muss man fast sagen. Und das Problem ist, wir haben da auch noch kein Breitenwissen unter den eigenen Fachkolleginnen und Fachkollegen, auch nicht in der Psychotherapie. Das ist das eine, was schwierig ist. Das andere ist, Sie fragten auch, wie geht es den Menschen, die darunter gelitten haben, die darunter auch ihr Leben als zerstört bis heute leider so anerkennen oder erkennen müssen. Diese Menschen, und das hat Ursula Ploog 1998 in einem Aufsatz sehr deutlich beschrieben, sind Opfer eines Herrschaftsinstrumentes geworden. Und das müssen wir auch nochmal unterscheiden. Die operative Psychologie an der Juristischen Hochschule in Potsdam war ein Fach, was ein Herrschaftsinstrumentarium darstellte. Und wir in der Psychologie in der akademischen Welt orientieren uns nicht an Herrschaftsinstrumentarien. Wir versuchen Interventionswissen sicherlich auch im Sinne des Heilenden oder des Therapeutischen zu nutzen. Aber es geht nicht darum zu herrschen im Sinne eines oder zugunsten eines politischen Konzeptes oder einer Diktatur. Und das muss man unterscheiden. Und da lässt sich auch über diesen Begriff der Herrschaft sagen, dass man ernst nehmen muss, wirklich wir auch unterstützen müssen als PsychologInnen, auch wenn wir nicht PsychotherapeutInnen sind, dass diese Beschreibungen von Menschen, die sagen, ich habe das erfahren, das ist mir widerfahren, auch wenn ich es in den Akten so noch nicht belegen kann, ich leide unter diesen und jenen Phänomenen, dass wir das ernst nehmen, beziehungsweise auch die Krankenkassen an der Stelle auch nochmal neue Begutachtungs Wege gehen, weil wir können nicht, wie bei der Psychotraumatisierung häufig festzustellen ist, einheitliche Muster der Schädigung feststellen, sondern das sind sehr unterschiedliche Spätfolgen bei den Betroffenen. Und dieser Breite muss man eigentlich nachgehen und dann auch schauen, wie kann den Menschen da zumindest auch psychotherapeutisch angemessen entgegengekommen werden, was wir so unter den Diagnosekriterien noch nicht ausreichend formuliert haben.
Dann haben wir noch das Stichwort der berufsethischen Richtlinien. Also was bedeutet das denn auch für Psychologinnen und Psychologen? Wie weit dürfen sie gehen? Wie weit sollen sie gehen? Wie gehen sie mit ihren Ergebnissen um? Können die sich schützen vor der Instrumentalisierung?
Das ist genau das Problem in der Wissenschaft. Denn Wissenschaft stellt ja Wissen bereit. Und wir haben kein Urheberrecht in dem Sinne, dass wir sagen könnten, bevor jemand meine Theorie oder mein Konzept nutzt oder weiterentwickelt oder nochmal von der anderen Seite untersucht, müssen wir urheberrechtlich erst unsere Zustimmung geben. Das haben wir nur bei Schriftdokumenten für den Wortlaut. Ja, das haben wir. Aber wir haben das nicht ganz im Allgemeinen, dass wir sagen, da darf jemand ein bestimmtes Konzept nicht in bestimmten Kontext setzen oder so etwas. Ich glaube, da müsste es hingehen, dass wir da einen berufsethischen Kodex zusätzlich formulieren und zumindest dann, wenn man solche Akten sehen kann oder von solchen Ereignissen erfährt, wir uns dann auch aktiv einbringen. Also es müsste dazu vielleicht in den verschiedenen beiden Berufsverbänden Arbeitskreise geben, die vielleicht solche Dinge auch mal konkret in der Gegenwart versuchen zu beobachten, wo es sowas gibt, Inland, Ausland, keine Ahnung. Das wäre sicher was, was man hinzunimmt oder Gremien. Ja, das könnte man auch an Ethikkommissionen ankoppeln, das nochmal stärker ins Visier zu nehmen. Aber vor allen Dingen auch für die Forschung, sich dazu auch zu positionieren und zu sagen, das ist nicht ein in Anführungsstrichen nur Aufarbeitungsthema der deutsch-deutschen Geschichte. Und das ist dann damit mit so einem Projekt wie dem unsrigen oder anderen benachbarten Projekten. Ich arbeite ja auch zusammen mit Kolleginnen und Kollegen an den Universitäten Jena und Rostock, Greifswald, die sich der Psychotherapie in der DDR bzw. der Psychiatrie in der DDR stärker widmen. Und auch andere noch, es gibt auch in dem Forschungsverbund Landschaften der Verfolgung, gibt es auch noch einen Schwerpunkt über die psychischen Spätfolgen von Zersetzung und so weiter. Aber dass wir uns da klar machen, das ist kein isoliertes historisches Thema, sondern das hat Auswirkungen bis in die Gegenwart. Und solange wir da nicht, ja, den Finger heben, den akademischen Finger auch heben und sagen, Moment, stopp, wir müssen uns bei bestimmten Inhalten stärker interessieren, wohin wandern sie ab, ja, wenn wir Anhaltspunkte haben. Ja, wir können nicht selber in alle möglichen Kontexte auch noch rein fokussieren, wenn wir dafür keinen Auftrag haben. Aber da, wo wir wissen, da sind Dinge, die halten wir für schwierig, da müssen wir in den Dialog gehen, da müssen wir in die, ja, Überprüfung auch gehen, ist das, was da unter Psychologie läuft, auch tatsächlich das, was Psychologie sein darf. Oder werden eben nur Ausschnitte benutzt? Wird ausgewähltes Wissen gelehrt, angewendet und in welche Richtung? Und da müssen wir auch diesen Finger auch öffentlich heben und das auch öffentlich machen. Das ist das, was unsere berufsethischen Richtlinien ganz generell uns auflegen, dass wir aufklären. Nicht nur dann, wenn wir Forschungen machen oder in Therapien tätig sind, sondern ganz generell auch aufklären, was birgt unser psychologisches Wissen an Möglichkeiten, auch an Verwerflichkeiten, wie die operative Psychologie, die sogenannte, ja.
Und ganz zum Schluss wäre nochmal meine letzte Frage, wie sieht der Ausblick aus? Also welche Forschungsfragen sind noch offen? Wo sagt man, da gibt es noch Desiderate? Und wo geht die Reise hin?
Ja, ein paar Desiderate habe ich ja schon benannt. Also dieses, ja, ganz konkrete Nachforschen, in welche Kanäle, muss man sagen, oder in welche einzelnen Aspekte des Alltags wurden psychologische Instrumentarien eingeführt oder wurden Überwachungsmöglichkeiten geschaffen, die psychologisch intendiert waren oder untermauert waren. Das ist eine etwas sehr breit angelegte DDR-Forschung dann an der Stelle. was wir noch nicht sagen können, welche Interventionen, fachsprachlich gesagt, der Stasi zu welchen Reaktionen bei bestimmten Persönlichkeitseigenschaften führten. Also so eine Systematik gibt es noch nicht. Das wäre auch ja schwierig, das sage ich jetzt mal einfach mal so als so einen Katalog zu präsentieren, weil dann müsste ja jemand auch, der manipulieren will, nur drauf zugreifen und sagen, ah prima, hier haben wir eine Anleitung, so machen wir es dann auch. Also da braucht man auch, ich denke, im Vorfeld auch einen Kriterienkatalog, wie man diese Untersuchungen dann stattfinden lassen müsste, beziehungsweise zum Schutz derer, die auch heute noch darunter leiden, wie man diejenigen auch zu einer noch weiteren Traumatisierung oder vor einer weiteren Traumatisierung schützen kann. Also das ist sehr komplex, aber das würde mich interessieren, weil wir da eben kein einheitliches, klinisch gesprochen, kein einheitliches Störungsbild haben. Welche Intervention oder welche Zersetzungsmaßnahme hat wie gewirkt? Können wir da sozusagen im Sinne einer Resilienzforschung dann schauen, wie können wir Menschen grundsätzlich mit psychologischem Wissen im Vorfeld schützen, dass solche Strategien oder Praktiken oder fehlangewendetes Fachwissen zum Schaden führen? Also was können wir da an Schutzfaktoren eigentlich aus so einer Forschung, die ich jetzt nur mal so ins Blaue konzipiere, wie können wir so Schutzfaktoren daraus lesen, dass wir im Grunde da auch in Bildungs- und Entwicklungskontexten und auch in der Entwicklungspsychologie nochmal ja grundlegende Ansätze finden, wie können wir Persönlichkeitsentwicklung so unterstützen und fördern nach unseren heutigen demokratischen, freiheitlichen, individuell integritätsorientierten Vorgaben gestalten, dass wir da versuchen, ja, so eine Art natürlichen Schutz zu unterstützen. Denn wir wissen auch, dass etliche unter bestimmten, auch sehr starken Zersetzungsbestrebungen der Stasi nicht so stark gelitten haben wie die anderen, die das Ähnliche vielleicht sogar in abgemilderter Form, also laut Aktenlage abgemilderter Form erlebt haben. Also das ist etwas, was uns eigentlich unter der Resilienzforschung dann für die Zukunft beschäftigen muss. Sicherlich auch nicht nur in Verbindung der Aufarbeitungsverantwortung, die wir in Deutschland haben, auch mit Blick auf andere Kontexte, wo wir auch Krieg und andere ähnlich gelagerte Verfolgungssituationen erahnen, befürchten oder vielleicht sogar andeutungsweise schon wissen, um jetzt nicht von der aktuellen Krisen- und Konflikt- und Kriegssituation detailliert zu sprechen, aber überall da, wo wir die Anhaltspunkte bekommen, es hat Folter stattgefunden, es hat Foltergefängnisse oder Folterräume es sind welche gefunden worden, was wir ja auch aktuell wissen, dass auf ukrainischem Gebiet so etwas schon jetzt gefunden wurde, durch die Russen initiiert, dann wird es für uns auch als Psychologen und Psychologinnen wichtig, dass wir uns auch interessieren, hat es auch andere Formen der ja, Zugriffe gegeben, die sich nicht in nachweislich physischen Folterkontexten befinden, sondern hat es sich da um möglicherweise psychologische Folter gehandelt, die sehr, sehr langwierig und sehr brutal nachwirken kann.
Wenn man sich jetzt vorstellt, dass viele psychologische Methoden vielleicht auch in Demokratien eingesetzt werden, von Geheimdiensten für militärische Zwecke und auch da beeinflusst wird, wo zieht man denn die Grenze und sagt, hier ist zu weit gegangen worden und wie kann man das einschätzen?
Wenn wir uns da an den Ereignissen unter der SED-Diktatur orientieren, wissen wir ja, dass dieses psychologische Wissen in Vernehmungen eben nur ausschnittweise oder spezifisch angewendet wurde, um letztlich Geständnisse auch zu produzieren, die faktisch oder tatsächlich gar keine Basis hatten. Das heißt, gerade in diesen Vernehmungssituationen wurden Menschen mürbe gemacht, wurden Menschen so drangsaliert, also so psychisch unter Druck gesetzt, dass sie irgendwie dann nach dem 4., 5. Vernehmungstermin, der übrigens auch manchmal Stunden gehen konnte, dann bereit waren, eine angebliche politisch gesteuerte Haltung oder Maßnahme begangen zu haben, die sie eigentlich für sich vorher weder so bekannt hätten noch tatsächlich in die Tat umgesetzt hatten oder sonst was. Das heißt, es kam in ganz vielen Fällen zu Fehleingeständnissen, also zu falschen Geständnissen, die nicht als falsch in dem Sinne dann so gesehen wurden, sondern die einzelne Person das für sich so entschieden hat, um einfach endlich dieser Verhöre befreit zu sein, damit diese Qual des aus dem Schlaf gerissen werdens oder morgens um 3 Uhr an der Tür klingelt, ja, man muss mit zur Vernehmung kommen, also diese ganzen auch physischen Zusatzbegleiterscheinungen dann auch loszuwerden oder zu glauben, man würde sie dann los, aber dann ging es erst oft richtig los. Also dann wurde man erst richtig auf einer Ebene bestraft, die ja vorher nicht bestrafensfähig war. Ja, bis dahin hatte man keinen Straftatbestand. Und um noch stärker dann einwirken zu können auf die Personen, hat man dann eben auf solche Geständnisse gesetzt, um dann tatsächlich nach einem Straftatbestand richtig stark dann auch Zersetzung oder noch Schlimmeres, politische Haft und so weiter, anwenden zu können.
Also ganz einfach, wenn Unrecht geschieht.
Ganz, ganz genau das. Und das, finde ich, ist das wirklich ganz Furchtbare, dass im Grunde die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MFS an der Stelle sich genährt haben, fachpsychologisch gesprochen, von Fehlattributionen. Also sie haben auch zum Teil beobachtete Merkmale zusammengebracht. Die kann man so zusammenbringen, aber es war nicht wirklich überprüft, ja. Aber das wurde dann als ein Vorverdacht so hingestellt. Und ausgehend von dieser Fehlattribution haben sie es dann geschafft, jemanden zu einer Attribution in Bezug auf sich selbst oder das, was angeblich geschehen sein sollte, zu bringen. Und daraus dann resultierend konnte dann noch größeres Leid initiiert werden. Und das ist letztlich etwas, also so ein Kreislauf ausgehend von Fehlattributionen, dann letztlich zu Attributionen oder Geständnissen hinzuführen bei Individuen. Das ist nicht das, was die Psychologie für sich als Wissenschaft definiert hat. Das ist weit, weit weg davon. Das ist nicht das, was wir unter menschenrechtlichem Umgang und auch unter unseren berufsethischen Richtlinien definiert haben. Das ist ein höchst menschenverachtendes, zerstörerisches, vernichtendes Umgehen mit Menschen.
Liebe Frau Guski-Leinwand, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Wir könnten bestimmt noch einige weitere Folgen dazu aufnehmen. Ich finde nochmal ganz spannend zu sehen, wie der Mensch in der Zeit sich entwickelt und wie historische Dinge nicht nur einfach abgeschlossene Vergangenheit sind, sondern weiterwirken in uns und wie psychologische Ansätze in der Geschichtswissenschaft und das historisch sich anschauen, die historische Betrachtung der Psychologie ganz neue Ansätze schaffen und wo man auch sagen kann, man kann aus der Geschichte was lernen und mitnehmen und übertragen und hoffentlich auch für die Zukunft Gutes bewirken.
Das hoffe ich auch und ich hoffe auch, dass diejenigen, die unseren Podcast jetzt hören, tatsächlich auch sich dann eher auf den Weg machen, nochmal zu schauen, an welcher Stelle ist Psychologie wirklich professionelle Psychologie und an welcher Stelle ist sie Populärpsychologie, Vulgärpsychologie oder gibt den harmlosen Begriff der Küchenpsychologie, der Laienpsychologie. Also an welcher Stelle wird sie inflationär und damit auch missbräuchlich? Ich glaube, das ist eine Herausforderung auch für die Studierenden der heutigen Zeit, wenn sie mit solchen Unterlagen oder ja solchem Wissen über operative Psychologie konfrontiert werden. Und ja, ich könnte auch noch viel darüber sagen, aber freue mich, dass wir heute bis hierher gekommen sind.
Danke. Wie immer. Es war ein lehrreiches Gespräch. Ich hoffe auch, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer eine lehrreiche Zeit hatten. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Danke auch. Tschüss.
Der Podcast stellt das Teilprojekt Psychologie unter politischem Diktat und Justiz vor, das neben 3 weiteren Teilprojekten im BMBF-Forschungsverbund Seelenarbeit im Sozialismus angesiedelt ist. Diese 3 anderen Teilprojekte lauten wie folgt. Das Teilprojekt Psychotherapie unter der Leitung von Professor Dr. Bernhard Strauß am Institut für Psychosoziale Medizin, Psychotherapie und Psychoonkologie am Universitätsklinikum Jena hat die Verbundkoordination inne. Das Teilprojekt dort trägt den Titel »Die ambivalente Rolle der Psychotherapie«. Es trägt die Nummer 01-OJ-1908-BAY. Das Teilprojekt Psychiatrie unter der Leitung von Professor Dr. Eckehard Kumbier im Arbeitsbereich Geschichte der Medizin der Universitätsmedizin Rostock zusammen mit Professor Dr. Hans-Jürgen Grabe an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Greifswald. Das Teilprojekt trägt den Titel Psychiatrie in der DDR zwischen Hilfe, Verwahrung und Missbrauch. Es trägt die Nummer 01-UJ-1908-CY. Das Teilprojekt Gesundheitssystem wird geleitet durch Privatdozent Dr. Rainer Erikes vom Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Das Teilprojekt trägt den Titel Psychologie, Psychotherapie und Psychiatrie im Gesundheitssystem der DDR. Es trägt die Nummer 01-UJ-1908-CY.